So, hallo, ich grüße euch alle recht herzlich, entschuldigt. Wie ihr merkt, bin ich ein bisschen aufgeregt, ihr seid ganz schön viele hier. Für mich ist es heute das erste Mal hier bei den Jugendbibeltagen. Ich habe viel Positives über diese Tage gehört und freue mich, heute mit dabei zu sein. Das Thema, unter dem diese Tage stehen, das Motto lautet: Leben unter dem Wort Gottes. Und dabei haben wir uns versucht, darauf zu einigen, uns auf den Psalm 119 zu konzentrieren. Und nun, es ist der längste Psalm, den wir kennen. Es ist sogar das längste Kapitel in der gesamten Bibel. Wir werden hier und da auch die Freiheit haben, ein wenig aus dem Psalm 119 auszubrechen. Aber da ich die erste Stunde machen darf, hielt ich es für angebracht, auch am Anfang von Psalm 119 anzufangen. Und diesen Abschnitt möchte ich gemeinsam mit euch lesen nach der Schlachterübersetzung. Ich habe es hier nochmal vorne projiziert, ihr seid aber auch frei, in euren eigenen Bibeln mitzulesen. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zuschanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmung deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisung will ich halten, verlass mich niemals. Ganz kurz vorneweg, der Psalm 119 ist ja in 22 Abschnitten aufgeteilt. Genauso viele Buchstaben hat das hebräische Alphabet. Und jeder Abschnitt, acht Verse, ist einem dieser Buchstaben gewidmet. Das heißt also, die ersten acht Verse beginnen alle mit Aleph, der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Die nächsten acht Verse beginnen mit Bet, der zweite Buchstabe im hebräischen Alphabet. Übrigens sind diese zwei Worte Aleph, Bet, daher haben wir unser Wort das Alphabet. Die Griechen haben es übernommen, Alpha, und daraus haben die Lateiner das übernommen. Und so benutzen wir heute immer noch dieses Wort Alphabet. Aber es ist zurückzuführen auf diese ersten zwei Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet. Ich habe hier mal einige Wörter markiert in dem Psalm, um ein klein wenig einen Überblick darüber zu bekommen. Und ihr seht, das sind Wörter wie Gesetze, Zeugnisse, Befehle, Gebote, Bestimmungen. Und ich glaube, es ist jetzt unmissverständlich klar, worum es in diesem Abschnitt geht, nämlich um Gottes Gesetz. Und deswegen lautet meine Überschrift für diese Stunde: Gottes Gesetz, wahres Glück oder Bürde? Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen und mal von außen zu betrachten, wofür wir Gesetze überhaupt brauchen. Ohne Gesetze wäre ein friedliches Zusammenleben in der Regel nicht möglich. Und wir sehen das immer wieder in Staaten, in denen die Regierung zusammenbricht, sogenannten Failed States. Die Regierung schafft es nicht mehr, ihre Macht zu demonstrieren, ihr Recht auszuüben, und sofort machen sich bewaffnete Gruppierungen oder kriminelle Organisationen stark, die regional ihre Macht ausüben. Wir in Deutschland, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir ein wenig überreguliert haben. Wir haben Gesetze für alle möglichen Lebensbereiche. Vor einiger Zeit haben wir uns Hühner angeschafft und die Frage hat sich dann gestellt, schaffen wir uns auch einen Hahn an, ja oder nein? Aber im Laufe meiner Recherche war relativ früh herausgestellt, dass wir keinen Hahn wollen. Da gibt es ganze Gerichtsentscheide, die besagen, wann ein Hahn krähen darf und wann nicht. Ich weiß nicht, wie man sowas regelt, aber es war zum Beispiel, dass ein Hahn zwischen 12 Uhr und 3 Uhr nachmittags nicht krähen darf. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie diese Gesetze zustande kommen. Ich sehe aber ein, dass eine gewisse Regelung notwendig ist. Wenn ich an den Straßenverkehr denke, dann können wir da unterschiedlicher Auffassung sein, unterschiedlicher Ansichten. Aber wir müssen gewisse Rahmenbedingungen haben, dass wir einigermaßen sicher von A nach B kommen können. Wenn der eine meint, die rechte Seite ist die richtige Seite der Straße und der andere meint, die linke Seite ist die richtige der Straße, dann hat das einen gewissen Kollisionscharakter. Insgesamt muss ich zugeben, es ist gut, dass es Gesetze gibt, wie wir sie in Deutschland haben. Denn ohne Gesetze wäre es viel, viel schlimmer. Es würde das absolute Chaos herrschen. Aus biblischer Sicht betrachtet, versuche ich das von die Schöpfungsgeschichte mit einzubeziehen. Und da heißt es, am Anfang war die Erde wüst und leer. Andere Übersetzungen sagen auch, da herrschte das Chaos. Es war nichts geordnet. Und erst mit der Schöpfungsgeschichte lesen wir, wie Gott alles sortiert. Wasser und Land, die Himmelskörper, die Fische im Wasser, Tiere und Menschen auf dem Land, Tag und Nacht. Es wird alles sortiert. Und wir können das heute immer noch sehen an den Naturgesetzen. Wenn es die nicht gäbe, würde alles ganz schnell wieder zerfallen. Wir wären wieder in dem Zustand vor der Schöpfung. Gott sprach und es wurde. Gottes Wort ist Gesetz. Das lesen wir hier in der Bibel. Gottes Wort ist Gesetz. Und genau darum geht es in Psalm 119, die Verse 1 bis 8. Gottes Gesetz. Ich habe noch einige Wörter markiert. Wir gehen das mal Vers für Vers durch. Im ersten Vers heißt es, wohl denen, die im Weg untadelig sind. Sie wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl dem klingt ein bisschen altdeutsch. Ich würde das im heutigen Sprachgebrauch so übersetzen, glücklich sind die. Glücklich sein, das möchte jeder. Und hier werden Menschen beschrieben, die sind glücklich, weil sie sich an Gottes Wort halten. Jeder Mensch von uns oder jede Menschen, die sind ja alle mit einem Gewissen geboren. Das ist in ihnen hineingelegt. Und ihr wisst sicherlich aus eigener Erfahrung, wenn ihr etwas Schlechtes getan habt und ihr habt ein schlechtes Gewissen, das plagt euch. Ihr möchtet das in Ordnung bringen und ihr seid definitiv nicht glücklich, nicht wahr? Und erst wenn ihr das in Ordnung gebracht habt, wenn ihr reinen Tisch machen konntet oder für eine Kleinigkeit euch entschuldigen konntet, dann gibt euer Gewissen Ruhe und dann seid ihr wieder glücklich. Genau das ist der erste Vers, der hier ausgesagt wird. Glücklich sind die, die nach dem Gesetz des Herrn wandeln. Zweiter Vers, das gleiche Wort. Es wird wiederholt. So als ob der Schreiber hier nochmal einen gewissen Nachdruck vermitteln will. Für diejenigen, die es noch nicht ganz gecheckt haben beim ersten Mal. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren und die ihn von ganzem Herzen suchen. Wiederholt den Gedanken, glücklich sind die, die seine Zeugnisse bewahren. Aber er führt den Gedanken anders aus, indem er sagt, die ihn von ganzem Herzen suchen. So nach dem Motto, es reicht nicht einfach nur aus, die Gebote 1 bis 10 zu befolgen, das einfach nur zu wissen, sondern mal zu hinterfragen, wer ist denn der, der diese Gesetze aufstellt? Wer ist denn hier der Gesetzgeber? Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute vielleicht schon damals, wenn es um Gesetz, um Bestimmungen und dann gehen so ein bisschen die Schotten dicht und man ist überhaupt gar nicht mehr aufnahmefähig. Ähnlich wie der Titel von meinem Thema. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz glücklich darüber, aber ich habe es dabei belassen. Gesetz, wahres Glück oder Bürde, das hört sich ein bisschen schwerfällig alles an, das gebe ich zu. Vielleicht ging es dem Schreiber damals und er wollte die Leute einfach ein bisschen mitnehmen und sagen, hört mal zu, auch wenn dieses Wort Gesetz, Bestimmung, Anweisung dieses und seine Synonyme insgesamt 9-mal in 8 Versen vorkommt, es geht hier nicht, etwas zu verbieten oder gebieten, sondern in erster Linie geht es darum, glücklich zu werden. Vielleicht kennen einige von euch diese Aussagen von zu Hause, solange du deine Füße unter meinem Tisch stellst, machst du, was ich sage. Oder wer die Rechnung zahlt, macht die Regeln. Es sind häufig die Väter, die solche, ich möchte nicht sagen Sprüche klopfen, aber solche Aussagen tätigen. Nun wisst ihr, das macht durchaus Sinn. Diese Aussagen treffen einen Kern. Der, die die Regeln macht, oder der die Rechnung zahlt, macht die Regeln. Wenn ich das auf die Bibel beziehe, dann hat einer für uns diese Rechnung schon bezahlt. Und einer, der diese Gesetze gibt, dass wir genug zu essen haben. Und wir tun gut daran, einmal zu hinterfragen, wer ist derjenige, der diese Gesetze gibt. Und deswegen heißt es, glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren und die ihn von ganzem Herzen suchen, nach ihm zu fragen. Vers 4, du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Psalm 1 ist für mich so ein Einleitungspsalm für die ganzen Psalme. Und da heißt es schon, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Wenn ich an eifrig denke, dann stelle ich mir jemanden vor, der Tag und Nacht bei der Sache ist. Es lässt ihm keine Ruhe, das interessiert ihn. Tag und Nacht über sein Gesetz nachzudenken. Wir können die ersten vier Verse so zusammenfassen. Willst du glücklich sein? Dann richte dich nach Gottes Gesetz. Auch seine Gesetze mal zu hinterfragen, wenn ich es nicht verstehe. Man kann Gesetzen einfach folgen, aber es ist doch viel, viel besser, wenn wir eigentlich verstehen, worum es da geht. Was für einen Hintergrund haben diese Gesetze? Und gleichzeitig führt diese Art der Herangehensweise dazu, dass wir nach dem Gesetzgeber fragen. Und wenn wir das von ganzem Herzen machen, dann tun wir das eifrig. Dann sind wir Tag und Nacht bei der Sache. Wisst ihr, mit der Herde hinter dem Hirten herzulaufen und zu sagen, der wird schon wissen, wo es lang geht, das ist völlig in Ordnung, das kann man machen. Aber eines Tages solltet ihr selber in der Lage sein, Menschen zu Christus zu führen. Und spätestens dann müsst ihr wissen, was für Bestimmungen, was für Anweisungen ihr da eigentlich befolgt. Was sind eigentlich diese Gesetze? Wovon reden wir hier eigentlich? Das ist ja so ein Sammelbegriff. Und ich versuche das mal ein bisschen greifbarer für uns zu machen. Mit dem Gesetz sind die fünf Bücher Mose gemeint. Im Hebräischen steht da Torah. Und die Übersetzung Torah zu Gesetz, es trifft es nicht ganz. Denn Torah bedeutet eigentlich so viel wie Unterweisung oder Leitfaden, Instruktionen. Wenn ich an Gesetz oder an Gebote denke, dann denke ich an meine Sonntagsschulzeit und erinnere mich sofort an die 10 Gebote. Kennt ihr die 10 Gebote in ihrer Reihenfolge? Pforzheimer, entschuldigt, wenn ich dieses Thema nochmal aufbringe. Das sind die 10 Gebote. Das war mein Weg, die richtig gut zu behalten. Nummer 1, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zweites Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, es anbeten. Drittes Gebot, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass kein anderer Name auf dieser Erde so missbraucht wird als Fluchwort wie Jesus oder Gott? Keine andere Gottheit, nicht der schlimmste Verbrecher. Niemand würde auf den Gedanken kommen, den Namen seiner eigenen Mutter als Fluchwort auszusprechen. Bei Jesus hingegen wird das tagtäglich völlig gedankenlos gemacht. Gott nimmt das ernst. Gesetz Nummer 4, du sollst den Sabbat heilig halten. 5, Ehre Vater und Mutter. 6, du sollst nicht töten. 7, du sollst nicht die Ehe brechen. 8, du sollst nicht stehlen. 9, das ist aus dem Englischen entlehnt, das ist eine liegende 9, the lying 9, was aber auch heißt, die lügende 9. Gesetz Nummer 9 heißt, du sollst nicht lügen. Und 10, du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Du sollst nicht neidisch sein. Warum führe ich das hier an? Ich habe einmal für mich die Notwendigkeit erkannt, dass diese Gesetze auch heute für mich wichtig sind. Die ersten 4 Gesetze betreffen Gott, die werden heute nicht mehr so beachtet, aber die letzten 6 Gesetze, das sind immer noch moralische Werte, die heute hochgehalten werden. Darauf fußt unser Grundgesetz. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, nicht stehlen. Das sind alles gute Gesetze. Und weiter noch, Jesus benutzt diese Gesetze aus dem Alten Testament in der Bergpredigt, Menschen ihnen einen Spiegel vorzuhalten, ihnen zu zeigen, wie sie tatsächlich sind. Und dass das Befolgen von Gesetzen nicht einfach nur ausreicht. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, die Bibel einmal ganz durchzulesen. Ich hatte einmal von einem Bekannten gehört, der sich mit einem Bibelkritiker unterhalten hatte. Und der Bibelkritiker fragte ihn, hast du die Bibel überhaupt schon mal durchgelesen? Und er konnte diese Frage nicht mit Ja beantworten. Das ist unangenehm, nicht wahr? So, und wenn wir können den Spieß aber auch umdrehen und den Bibelkritikern mal entgegenhalten und sagen, was du da kritisierst, was du meinst, was nicht zusammenpasst, was alles nicht stimmt, woher willst du das wissen, wenn du die Bibel selbst nicht einmal ganz durchgelesen hast? Damit können wir so eine Diskussion ziemlich schnell zum Ende bringen. Und wisst ihr, wenn die sich aufmachen und die Bibel selbst lesen, dann hören sie Gottes Wort ganz persönlich. Was Besseres können wir gar nicht machen. Unsere Argumentationen reichen lange nicht daran heran. Die Bibel kann für sich selbst sprechen. Die Bibel braucht uns eigentlich gar nicht. Und deswegen können wir unseren Bibelkritikern das entgegenhalten. Lies es einmal selbst durch, bevor du es versuchst zu kritisieren. Jemand, der ein Buch kritisiert, ohne es vorher selber gelesen zu haben, inwieweit können wir dieser Kritik Glauben schenken? Und wenn wir jetzt den Entschluss gefasst haben, die Bibel einmal von A bis Z durchzulesen, dann anfangen diese schönen Geschichten von der Schöpfung, der Sündenfall, Flut, Babylon und. Und dann kommen wir so bis 2. Mose, Kapitel 19 bis 20, und dann kommen juristische Texte, Gesetzestexte. Und da geht unsere Lesebereitschaft richtig in den Keller, nicht wahr? Es gibt nämlich nicht nur 10 Gebote, die Gott dem Mose gegeben hat, sondern es gibt ja viel, viel mehr Gesetze. Weiß jemand, wie viele Gesetze insgesamt gegeben worden ist? 612 höre ich, noch ein Vorschlag? 513. Nochmal bitte, habe ich nicht verstanden? 513, noch ein Vorschlag, dann hören wir auf. 613, Volltreffer. Ihr wart schon ziemlich nah dran, sehr gut, sehr gut. Also es gibt insgesamt 613 Gesetze, die Gott dem Mose gegeben hat. Das fühlt sich aber viel, viel mehr an, weil ganz viele dieser Gesetze zweimal und dreimal wiederholt werden. Ja, und dann auch noch in einer Sprache, die Juristen halt. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich juristische Texte lese, Paragraphen, ich komme da nicht ganz mit oft. 613 Gesetze. Und wenn wir die lesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es geht uns allen so, dass sie oft eher als Einschlafhilfe missbraucht werden, als dass sie uns tatsächlich was zu sagen haben. So ehrlich müssen wir sein. Viele dieser Gesetze sind so eintönig und langweilig und so ohne Relevanz für uns heute, dass man sich fragt, warum steht das da überhaupt und warum muss ich das lesen? Aber wenn wir genau hinschauen, dann entdecken wir, dass es da ein Muster gibt. Das ist so ein bisschen die Geschichte von ich weiß nicht, ob ihr es auch sehen könnt, von dem Volk Israel, von der Schöpfung und wie Mose die Gesetze am Berg Sinai bekommt. Und wisst ihr, was passiert? Mose bekommt diese 10 Gebote. Was passiert gleich danach? Danach kommt die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und sofort werden die ersten 2 Gebote gebrochen. Es gibt nur einen Gott und du sollst niemanden anders anbeten. Es werden mehr Gesetze gegeben und diese Gesetze werden wieder gebrochen. Es werden noch mehr Gesetze gegeben und sie werden wieder gebrochen. Und wir müssen diese Gesetzestexte nicht als etwas Juristisches abtun, sondern es ist eine epische Geschichte, diese 5 Bücher Mose. Und diese Gesetzestexte sind damit eingewebt. Und wenn wir jetzt diesen Sachverhalt sehen, dass es eigentlich nur darum geht zu zeigen, egal wie viele Gesetze gegeben worden sind, die Menschen sind nicht dadurch besser geworden. Und wir sehen das eigentlich durch die ganze Bibel hindurch. Es wird eigentlich immer schlimmer und schlimmer. Und bis wir an den Buch der Richter ankommen, sehen wir ganz dunkle Kapitel eigentlich da. Da ist nichts mehr übrig geblieben von diesen Gesetzen. Von diesen guten Gesetzen, die Gott gegeben hat, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Und das zeigt eigentlich nur eine Sache. Dass Gott etwas ganz anderes im Sinn hatte. Dass seine Vorstellung von einer Gerechtigkeit viel, viel tiefer geht. Da es eine Unterrichtseinheit ist, möchte ich einen kurzen geschichtlichen Abriss geben. Heute haben die Juden nicht nur 613 Gebote, sie haben aber Tausende von Tausenden Gesetze, die sie befolgen. Wie kam es dazu? Nachdem sie in Gefangenschaft aus Babylon wieder zurückgekommen sind, haben sie festgestellt, das ist die absolute Katastrophe. Hier liegt alles in Schutt und Asche und sie wussten genau, warum sie in die Gefangenschaft gegangen sind. Es waren nämlich genau 70 Jahre. 490 Jahre lang haben sie das 4. Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, nicht gehalten. Und das sind insgesamt 70 Sabbattage. Und für jeden nicht gehaltenen Sabbattag sind sie 70 Jahre in Gefangenschaft gegangen. Und das war denen bewusst. Und jetzt wollten sie unbedingt vermeiden, dass sich das jemals wiederholt. Und so entstanden die ersten Schriftgelehrtenschulen, die sich jedes einzelne dieser 613 Gebote vorgenommen haben und geschaut haben, was ist dieses Gebot, was sagt das für uns und wie können wir den Leuten das beibringen, dass sie diese Gebote nicht brechen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, sogenannte Zaungesetze zu kreieren. Sie haben also ein Gebot genommen und haben daraus mehrere andere neue Gesetze aufgestellt, um zu verhindern, dass sie dieses eigentliche Gebot brechen, weil sie sich gesagt haben, vielleicht brechen sie eines dieser Zaungesetze. Das sind unsere Gesetze, wir können darüber uneins sein, wir können darüber diskutieren, aber es wird verhindern, dass sie das direkte Gebot von Gott verletzen und damit wieder einer Gefangenschaft oder dem Zorn Gottes entgehen können. Und das ist ein Zeitraum von mehreren hundert Jahren, eine Generation nach der anderen. Aber irgendwann kommen die Leute und sagen, diese Zaungesetze, die sind ebenfalls von Gott gegeben und wir müssen neue Zäune darum herbauen, neue Gesetze entwickeln, damit diese Zaungesetze nicht gebrochen werden. Und dann kommt eine neue Generation von Schriftgelehrten, die gesagt, es sind viel zu viele Löcher in diesem Zaun, wir müssen noch mehr Gesetze finden, die das wieder regeln. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Ihr kennt vielleicht diesen Vers, du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Über die Jahrhunderte hinweg ist selbst den Juden die Bedeutung dieses Verses abhanden gekommen. Erst vor 100, 150 Jahren gab es Ausgrabungen und da wurde ein kananitischer Brauch beschrieben. Und da wurde das Junge einer Ziegenmutter lebendig in ihrer Milch gekocht und das als Opfergabe für den Gott Baal dargebracht. Und genau das will Gott sagen, das sollt ihr nicht machen, weil das eine Anbetung eines anderen Gottes ist. Und wenn ihr das mal im Zusammenhang lest, ist eigentlich ziemlich klar, worum es da geht. Aber die Juden haben einfach gesagt, okay, wir dürfen Fleisch und Milch nicht zusammen essen. Das war ihre Schlussfolgerung. Wenn wir Fleisch essen, müssen wir 4 Stunden warten, bis wir Milch trinken dürfen. Das nennt man koscher Essen. Und es ging noch viel weiter. Sie haben dann gedacht, hypothetisch könnte es ja sein, ich esse zum Frühstück Käse, es bleibt etwas auf diesem Teller zurück und mittags kommt da Fleisch drauf, dann würde sich beides wieder vermischen. Es könnte rein theoretisch sein, dass das Fleisch von dem Jungen dieser Mutter ist, die Milch gibt. Also hat man gesagt, verschiedenes Geschirr. Separate Teller für Fleischprodukte, separate Teller für Milchprodukte, komplett getrenntes Geschirr. Und falls man doch versehentlich das falsche Geschirr nehmen sollte, vernichten oder an einen Nichtjuden weitergeben. Ihr merkt, Zaungesetze, Gesetz nach Gesetz nach Gesetz. Und es geht noch weiter. Es gibt Koscher-Restaurants, die entweder nur Fleischprodukte oder nur Milchprodukte servieren. Es gibt ein einziges Restaurant in Jerusalem, das beides serviert, aber auf unterschiedlichen Etagen. Sie trennen das. Logischerweise ist eine Treppe dazwischen, die beiden Etagen verbindet, aber es stehen Wachen davor, dass ja nicht einer von einer Etage in die andere wechselt. Und es könnte ja sein, dass sie Milch mit Fleisch vermischen und dann hätten sie das Gebot gebrochen und der Zorn Gottes würde über sie kommen. Gesetz nach Gesetz. Und daraus entsteht ein Regelwerk von, ich weiß nicht wie viel, ich glaube über 1500 Seiten kleingedruckte Regeln, die die Juden, die ultraorthodoxen Juden bis heute noch so befolgen. Aber es zeigt einfach, egal wie viele Gesetze wir geben, wir werden Gott dadurch nicht näher kommen. Wir werden keine Verbindung dadurch zu Gott bekommen, indem wir diese Gesetze erhalten. Und wir sehen eigentlich, dass es immer schlimmer und schlimmer wird, auch im Verlauf der Bibel. Es gibt einzelne Charaktere, die gute Taten vollbracht haben und doch an diesen Gesetzen gescheitert sind. Wenn wir uns mal einen Augenblick vorstellen, wir wären Jude und wir versuchen, die Tora genauso auszuleben, wie es hier steht. Ganz viele rituelle Opferhandlungen. Aber es gibt keinen Tempel, wo wir das ausführen können. Bis heute nicht. So als ob Gott zeigen will, darum geht es eigentlich nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Meine Intention mit diesen Gesetzen lag viel, viel tiefer. Und wenn wir das so betrachten, dann muss man sagen, Gottes Gesetz, eine Bürde. Das ist eine Last. Dieser Vers deutet darauf hin, Mose hat das schon gesagt, worauf es eigentlich ankommt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Hesekiel greift diesen Gedanken auf und er wird in Form einer Metapher weitergegeben. Da heißt es, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Nochmal ganz kurz, was bedeutet das hier eigentlich Herz? Wovon redet der eigentlich? Im Hebräischen gibt es, oder scheint es, im Althebräischen zumindest, scheint es kein Wort dafür, für Denken oder für Gehirn zu geben. So genau konnte ich das noch nicht herausfinden. Aber deshalb ist Herz eine Beschreibung dessen, was wir unter unseren Emotionen, unseren Wünschen, unserem Willen, unseren Entscheidungen verstehen. Kurzum, es beschreibt so unseren Charakter, unsere Wesensart. Wenn also im Alten Testament von Herz berichtet wird, dann heißt es, oder dann soll das beschreiben, damit ist unser Geist gemeint, unser Wesen. Im Neuen Testament wird dieser Gedanke aufgegriffen, da heißt es, wir werden eine neue Gesinnung bekommen. Hesekiel spricht hier von einer Herztransplantation. Herz raus, neues Herz rein. Das ist eine Herztransplantation. Er beschreibt, wie ein steinernes Herz herausgenommen wird. Ein Stein, das kalt ist. Ohne Liebe zu Gott, ohne Liebe zu seinen Mitmenschen. Sinnbildlich für die 10 Gebote, auf denen die auch auf Stein geschrieben worden sind. Und stattdessen will er uns ein Herz geben, ein fleischernes, das echt ist, das lebt. Aus medizinischer Sicht ist es ziemlich schwer, ein neues Herz zu bekommen. Es gibt einen Riesenbedarf für Organspenden, Herzen. Menschen stehen da auf langen Wartelisten. Und ich glaube, die meisten von ihnen hoffen nicht nur, sie beten, dass sie rechtzeitig ein neues Herz bekommen, damit sie leben können. Und auf dieser Warteliste rutscht man nur höher, je kränker man ist. Wenn sich ein Patient verschlechtert, dann scheint, okay, da ist jetzt der Bedarf am nötigsten. Der braucht als nächstes, wenn ein Herz verfügbar ist, braucht der das. Dann werden wieder Untersuchungsergebnisse angefordert, die werden eingeschickt, die darlegen können, wie krank dieser Patient ist. Und er rutscht höher auf dieser Liste. Seine Chancen stehen jetzt besser, obwohl es ihm eigentlich viel, viel schlechter geht. Um diesen Zeitraum zu überbrücken, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen hat man hochwirksame, starke Medikamente, die die Pumpleistung des Herzens aufrechterhalten. Von außen gesehen nehmen wir das nicht wahr. Dem Menschen geht es ja nicht unbedingt ziemlich gut, aber man nimmt das nicht so wahr, dass er extrem schlechtes Herz hat. Diese Medikamente kaschieren nur diese Symptome, aber das eigentliche Problem liegt viel tiefer. Dieser Patient hat ein todkrankes Herz, der braucht ein neues Herz. Und dann gibt es noch eine andere Variante, in dem es sogenannte Kunstherzen gibt. Eine Möglichkeit ist, dass man so ein Wägelchen vor sich her schiebt mit dieser Pumpe drin und diese Schläuche gehen dann hier in den Brustkorb rein und die helfen dem Herzen weiter zu pumpen. Ist ein bisschen ungeschickt, man ist ziemlich eingeschränkt und man läuft eigentlich nur von Steckdose zu Steckdose. Und dann gibt es noch eine etwas elegantere Variante, da wird eine kleine Herzpumpe in den Bauchraum rein operiert und die braucht natürlich Strom. Und um sich frei zu bewegen, gibt es so eine Weste mit Akkus rundherum und Kabeln, die diese Pumpe mit Strom versorgen. Aber das ist nicht das Gleiche. Es ist immer noch ein Kunstherz. Als ich das erste Mal so jemanden gesehen habe, das war so ein Besucher im Krankenhaus, der an mir vorbeilief, das war schon ein bisschen seltsam. Ich habe einen Augenblick gebraucht, was ich da sehe. Was hat mich so ein bisschen an eine Selbstmordweste erinnert mit diesen Akkus und den Kabeln da drin. Aber es war ein Mensch, der herzkrank war. Der ein krankes Herz hatte. Die erste Herztransplantation wurde 1967 durchgeführt. Der Patient überlebte 18 Tage danach noch, und das war ein Meilenstein der Geschichte. Und in den Tagen von Hesekiel scheint es so, als ob es ebenfalls einen Bedarf für neue Herzen gegeben hat. Es war noch nicht verfügbar, aber der Bedarf war auf jeden Fall da. Und erst in den Zeiten von Jesus waren die Menschen immer noch kein bisschen besser geworden. Das sind sie übrigens heute immer noch nicht. Die Menschen leiden unter der Diagnose eines harten Herzens. Und das Hauptsymptom ist Lieblosigkeit. Und genau das wollte Gott in Form dieser Gesetze demonstrieren. Er wollte ein friedliches Zusammenleben erschaffen. Und dass die Menschen eine Rahmenbedingung haben, dass sie sich an diesen Gesetzen orientieren können und damit diese Liebe zueinander ausgedrückt wurde. Rein äußerlich betrachtet könnte man denken, als Christen, Mensch, prima. Wenn ich an mich zurückdenke, als ich noch nicht bekehrt war, ich wusste, wie ich mich anziehen muss, ich wusste, wie ich reden muss, ich wusste, wie ich mich benehmen muss. Aber ich habe mit diesen Gesetzen eigentlich nur das kaschiert, was das eigentliche Problem, das viel, viel tiefer liegt, nämlich, dass ich ein neues Herz brauchte. Ähnlich wie mit diesen Medikamenten, wir das alles kaschieren können. Wir können reinpassen, wir können uns so benehmen, aber das eigentliche Problem sitzt hier. Jesus oder Mose sagte, du sollst nicht töten. Und dann kommt Jesus und sagt, du sollst noch nicht mal jemanden beschimpfen, sonst hast du die Hölle verdient. Mose sagt, du sollst nicht die Ehe brechen Und Jesus sagt, wenn du nur jemanden lustvoll ansiehst, hast du schon die Ehe in deinem Herzen gebrochen. Mose sagt, hasse deine Feinde. Jesus sagt, du sollst sie lieben. Wie können wir das schaffen? Mit Gesetzen. Das ist eigentlich unmöglich. Und wir können einfach daran sehen, dass Gott diese Gebote gegeben hat, um uns zu zeigen, dass seine Intention viel tiefer geht. Lasst uns mal Markus 10 aufschlagen. Ich möchte diese Geschichte mit euch gemeinsam lesen. Markus 10, 2 bis 6. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Und genau das will Jesus hier sagen. Die Menschen brauchen eigentlich ein neues Herz. Und Jesus stellt hier eine Diagnose. Hartes Herz. Mose hat diese Gesetze gegeben, weil die Menschen einfach ein hartes Herz haben. Und egal, wie viele Gesetze noch gegeben würden, sie würden dazu nicht besser oder nicht in der Lage sein, das zu befolgen. Was sie wirklich nötig haben, sie brauchen ein neues Herz. Und erst mit dem Kommen von Jesu Christi, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, bestand die Möglichkeit eines kardiochirurgischen Eingriffs. Eine Operationsmöglichkeit, auf die die ganze Welt schon so lange gewartet hatte. Mose und die Propheten, die haben das vorhergesagt. Eines Tages wird es diese Möglichkeit geben, kranke Herzen durch neue Herzen zu ersetzen. Und im Gegensatz zu dem ersten Patienten, der nur 18 Tage überlebt hatte, haben wir die Möglichkeit, mit diesem Herzen ewig zu leben. Jesus fasst die Gesetze so zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. So fasst Jesus die ganzen Gebote zusammen. Denn bei den 10 Geboten betreffen die ersten 4 unser Verhältnis zu Gott und die anderen 6 Regeln unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Das sind gute Gesetze, die wir heute immer noch befolgen und die doch so schlecht verstanden worden sind. Und das führt uns wieder zurück zu unserem Psalm 119. Wir haben gerade mal die Hälfte gemacht. Wir können diese 8 Verse gut in der Hälfte teilen. Denn ab Vers 5, ich habe noch mal ein paar Wörter markiert, sehen wir Wörter wie ich, mich, meine. Und wir sehen, dass es hier ein Perspektivwechsel stattfindet. Jetzt geht es nicht mehr darum, glücklich sind die Menschen, die sich nach Gottes Gebot richten und wie gut diese Gebote sind, sondern jetzt stellt sich der Poet selber ganz persönlich vor Gott. Er sieht seine eigene Notwendigkeit, sich vor Gott zu prüfen. Ab jetzt lesen wir das Gebet eines Menschen, der die Notwendigkeit sieht, sich in Gottes Licht zu prüfen. Wie sieht das aus, wenn wir uns ganz persönlich Gott zuwenden? Vielleicht, weil wir erkennen, dass wir mit unseren Gesetzen, die wir für uns gemacht haben, eigentlich zu kurz kommen. Vielleicht auch in dem Bewusstsein, dass wir merken, ich brauche ein neues Herz. Und dass Gott uns helfen kann, dieses neue Herz zu bekommen. Vers 6, dann werde ich nicht zuschanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Wenn ich auf deine Gebote achte, dann werde ich nicht bloßgestellt oder erniedrigt. Gott bekennt sich nämlich zu seinen Kindern und zu seinem Wort. Als Christen haben wir eine moralische Lebenseinstellung, die von Außenstehenden oft belächelt wird. Gerade das 7. Gebot, du sollst die Ehe nicht brechen. In Zeiten von freier Liebe, Pornografie, LGBT stehen wir irgendwie ein bisschen verstaubt und antik daneben. Aber es gibt unzählige Argumente, die sogar wissenschaftlich zeigen, dass diese Lebensform ungesund ist. Diese Lebenseinstellung wird von der Gesellschaft sogar massiv gefördert. Aber Gott sagt uns in seinem Wort, wenn du dich auf meine Gebote verlässt, wenn du dich daran hältst, dann wirst du dich nicht schämen müssen. Wisst ihr, viele meiner Freunde von früher, die sehr früh Sexualpartner gehabt haben, heute sind viele von ihnen oft einsam, haben nur kurzlebige Verhältnisse. Eure Enthaltsamkeit heute wird dazu führen, dass ihr ein glückliches Familienleben haben werdet. Das kann ich hier bezeugen. Gottes Gesetz, wahres Glück, keine Bürde. Vers 7, ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmung deiner Gerechtigkeit lerne. Über sein Gesetz Tag und Nacht nachzudenken, damit wir lernen, was Gott von uns eigentlich will, wie Gott ist. Wir können Zusammenhänge besser verstehen und damit lernen wir Gott auch immer besser kennen. Die Bibel ist ja etwas, was wir nicht nur einmal durchlesen und jetzt wissen wir das, sondern die Bibel lädt uns dazu ein, diese Geschichten immer und immer wieder zu studieren, durchzulesen, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, uns darüber auszutauschen, verschiedene Übersetzungen zu lesen. Ein Bibelvers kann uns über Jahre hinweg ein Leitvers sein oder aufgrund unserer Lebensumstände wieder eine ganz neue Perspektive bieten. Und vor allen Dingen, es führt zu einem Leben der Anbetung. Das heißt, ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmung deiner Gerechtigkeit lerne. Dankbarkeit gegenüber diesem Gesetz. Wahres Glück eben. Vers 8. Deine Anweisung will ich halten. Verlass mich niemals. Der Abschnitt Aleph endet mit einem Versprechen. Der Schreiber will diese Anweisung unbedingt halten. Man vermutet, dass David diesen Psalm geschrieben hat. Und wir kennen die Höhen und Tiefen von Davids Leben. Und sein tiefster Wunsch ist es, nie von Gott verlassen zu sein. Er hat gemerkt, er kommt mit diesen Gesetzen nicht alleine klar. Deswegen bittet er Gott, bitte verlass mich nicht. Lass mich nicht allein mit diesen Gesetzen. Ich brauche ein neues Herz. Und erst mit Jesus Christus kam diese Möglichkeit, die wir heute haben. Dieser Abschnitt Aleph, Verse 1 bis 8, stellt uns Gottes gutem Gesetz vor. Und dass, wenn wir Gottes Anweisung vertrauen, wahrhaft glücklich sein können. Gleichzeitig konnten wir heute gemeinsam herauslesen, dass das Befolgen von Gesetzen allein nicht ausreicht, sondern dass diese Gesetze viel, viel tiefer gehen und dass wir eigentlich eine Herztransplantation brauchen. Hausaufgabe. Was verursacht bei mir ein hartes Herz? Ich frage nicht, habe ich ein hartes Herz, ja oder nein, sondern was verursacht bei mir eine Verhärtung des Herzens? Seht ihr, selbst wenn wir ein gesundes Herz haben, kann das mit der Zeit verhärten. Und wenn es hart wird, dann pumpt es nicht mehr richtig. Das ist ein normales Herz. So stellen wir das im Krankenhaus dar, gesund. Und die Krankenherzen, die bewegen sich kaum noch. Da ist kaum noch Auspuff. Da wird nicht mehr genug Luft durch die Lunge gepumpt und es kommt nicht mehr genug Sauerstoff in dem Gehirn an. Die Leute sind nicht mehr zurechnungsfähig, die wissen nicht mehr, was sie tun, weil das Herz krank ist. Und wenn das versteinert, dann wird es fest, dann pumpt das nicht mehr richtig. Und wenn wir in dieser Gefahr stehen, dass unsere Herzen hart werden, dann haben wir die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und wenn du merkst, du hast ein steinernes Herz, dann ist die nächste Frage, die daraus folgt, bist du bereit für eine Herztransplantation? Wisst ihr, vor chirurgischen Eingriffen gibt es immer so Aufklärungsgespräche. Es wird gezeigt, die Vorteile, die Nachteile, die Risiken, das, hier unterschreiben, alle sind abgesichert. Unser Aufklärungsbogen, das ist hier die Bibel. Ähnlich wie Mose vor dem Volk stand und hat gesagt, was wollt ihr, Segen oder Fluch? Wie entscheidest du dich heute? Ich bin mir ziemlich sicher, dass heute einige unter uns sitzen, die auf dieser Warteliste stehen für ein neues Herz und die darauf warten, dass Gott selbst sein Gesetz auf dieses Herz schreibt. Wisst ihr, ihr müsst nicht warten, bis es euch richtig schlecht geht, um auf dieser Warteliste höher zu rutschen. Bei Gott gibt es Herzen genug, es gibt keinen Mangel. Und er ist bereitwillig, jedem ein neues Herz zu geben. Gottes Gesetz, das ist wahres Glück. Es heißt in einem Lied: Gib mir dein Herz, dann wirst du Ruhe finden. Gib ihm dein steinernes Herz, das ohne Liebe, das ohne Mitgefühl für deine Menschen, ohne Liebe zu Gott. Und Gott will dir ein Herz geben, das echt ist, das lebt und das für ihn schlägt. Ich wünsche euch, dass dieses Gesetz, von dem wir in diesen Tagen noch einiges hören werden, für euch keine Bürde ist, sondern dass ihr versteht, dass es eigentlich das Leben bedeutet und dass ihr darin euer wahres Glück findet. Amen.